bin sicher, dass wir einander nicht allein lassen. Wir einander nicht allein
lassen. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
This is Firmin Fluffy. This is Spotify.
Hello, everybody.
It's Wednesday, the 22nd of April, 2020. It's Corona time. It's happy time.
Yeah. But we have an amazing mood. It's still the party podcast on Spotify. Yeah, we help you to bring you through the hard times.
They're very hard times, and it hasn't rained now for a couple of weeks now. And this is another problem. Yeah. There are wildfires in Gummersbach.
Wildfires
near Gummersbach. It's a city where Jürgen Domian comes from, and it's Gummersbach. And there are wildfires in the Bergische Land around Gummersbach. Greetings to all the people in Gummersbach, by the way.
Gummersbach. I have to change now in German because das ist jetzt sehr intensiv. Gummersbach war in den 80er Jahren und damit auch für unsere deutschen Hörer herzlich willkommen. In den 80er Jahren war Gummersbach ganz schön stark im Handball.
Ja, das muss but those kurz times are now complete. I'm still in English. You are in German, I'm still in English.
Yeah. This is like I'm the ich bin der Translator, yeah, ich kenne Deutsch und Englisch.
We are in a way like Arte. But you know,
but only in English because we can't speak French. Yes. That's the reason why we
I translate you and you translate me.
Sounds amazing. I think everybody would love this now, this little.
Ich glaube, jeder wird das mögen, wenn wir uns gegenseitig übersetzen, aber keiner würde mehr dem Inhalt folgen können. Ich zische ein richtig schönes Bierchen. Ich habe mir gerade
ein Bier
mitbringen lassen. Ich habe gesagt, Schatz, lauf mal los. Und dann erstmal die.
Ein Bremer Bier auch.
Ein Bremer Bier ist ein Hakebeck, eine schöne Maurerbrause. Und habe ich gesagt, Schatz, und dann die Schatze so, ja, welche von uns meinst du denn jetzt? Ich so, die dritte von links, und die ist dann losgelaufen. Mhm. Und wir haben ganz toll im Internet bestellt, jetzt Sachen, die man dringend braucht. Ich habe jetzt so eine Art Segway, aber ohne so einen Stiel dran.
Nur unten, nur die unter den Füßen.
Unter den Füßen, das hält automatisch seine, es ist nicht das Original, ich weiß gar nicht, wie das Original heißt, sondern so ein chinesischer Rip-Off. Und da fährt jetzt die ganze Familie mit und alle Patchwork-Familienmitglieder dürfen damit fahren. Und der Akku hält ungefähr 20 Minuten, man sieht unglaublich peinlich aus, aber es macht was her. Und ich habe das Gefühl, jetzt wo die ersten Lockerungen wieder durchgesetzt sind, die Leute sind wieder bekloppt auf der Straße und das macht mich leider aggressiv. Deswegen schicke ich andere raus. Ich gehe nicht raus.
Ich bin gestern nach Hamburg gefahren, bin heute zurückgekommen, habe mich extra beeilt, damit wir rechtzeitig die Sendung aufnehmen können. War beim Hausboot und in Hamburg hatte ich ganz kurz mal das Gefühl, dass alles wieder normal ist. Es war ein ganz normaler, vollgefüllter Tag auf den Straßen Hamburgs. Ich habe nur kurz einen Einblick gehabt. Was soll ich dazu sagen? Andererseits habe ich heute die Schlagzeile gelesen, dass jetzt bundesweit so gut wie also Maskenpflicht immer weiter durchgesetzt wird. Da frage ich mich auch, ist das vielleicht das Comeback der Horrorclowns? Jetzt wo Maskenpflicht wieder angesagt ist. Auch so, weil eins ist klar, ich glaube, wenn jetzt Maskenpflicht für längere Zeit hier wirklich Fakt ist, dann werden viele Leute fancy Masken tragen. Aber darf man dann auch diese Horrorclown-Masken wieder tragen? Und da frage ich mich auch, was war denn da eigentlich mit den Horrorclowns vor ein paar Jahren? Das war doch auch so eine Schlagzeile.
Das, wir haben das auch in der Sendung auch mal behandelt, dass das irgendwie junge Leute, andere Leute erschreckt haben und sich dann gewundert haben, wenn sie ein paar aufs Maul bekommen haben von Leuten, die dann doch stärker waren als sie.
Ja, ich weiß nicht, ob es Pranks waren oder dann doch gefährliche, auf alle Fälle dieser Kult um die Horrorclowns. Das war eine Zeit lang, ist aber auch ganz schnell wieder verpufft. Da frage ich mich, wie läuft's jetzt? Jetzt kommen diese Masken. Hast du eigentlich eine Maske?
Ich habe tatsächlich bei Finn Kliman Masken bestellt. Die sind vorgestern angekommen. Vorgestern? Nee, am
Samstag. Den habe ich heute Morgen getroffen. Ja, heute war ehrlich gesagt ein schwermütiges Treffen, wenn man sieht, was viel Arbeit wir da reingesteckt haben und wir irgendwann einfach auch mal belohnt werden wollen mit einer Party und wir wirklich da so lange jetzt mit ganz dünnen Nerven teilweise auch an diesem Projekt arbeiten, beziehungsweise andere Leute arbeiten lassen auch. Und dann kommen wir da immer hin, haben dann eine Menge Geld reingesteckt und es sieht nicht danach aus, dass wir dieses Jahr irgendeine Eröffnung feiern können. Also erstmal nicht. Und dann habe ich schon gesagt, ey komm, dann feiere ich mit Finn und 50 Real Dolls, die wir uns dann im Internet bestellen, damit wir ganz kurz das Gefühl haben, dass er irgendwie Ja, das ist alles, es ist ja wirklich ein Lebensprojekt da gerade, was wir da machen. Und jetzt gerade ist ein bisschen wieder mal, was soll ich auch groß, ich will auch nicht rumjammern. Andere haben ganz andere Probleme.
Was heißt, ist das,
es ist eingeschäumt, ey. Das gesamte Boot ist inzwischen eingeschäumt. Der Boden wird jetzt reingelegt und es ist auf einmal viel kleiner. Vorher sah es aus wie eine Halle. Jetzt sieht es gerade aus wie eine Tropfsteinhöhle.
Man sieht diesen Trocken. Zwischenisolierung zwischen den Trockenbauwänden, die da dazukommen.
Ja, den haben wir gerade gemacht, den Schaum. Und da kommt jetzt dann natürlich davor die Isolierung. Aber der Schaum ist jetzt, das hat ein Holländer gemacht, den wir extra, der sich bei uns gemeldet hat. Und der, ich hab nur Videos gesehen, mit so einer Handbewegung, der macht das seit irgendwie 30 Jahren. Das ist total meditatives. Und danach wird das Gesamte, das muss ja auf eine Ebene gezogen werden, dieser Hartschaum, der da überall verteilt wird. Und dann geht man mit so einem Gerät, was ich noch nie gesehen habe, das ist so ein langes Eisending, das ist so lang wie dein Unterarm, das legst du auf deinen Unterarm an und haust das so weg und misst das immer mit dem Holz, ob das jetzt so halbwegs gerade ist. Also es muss auf alle, darf nicht mehr überstehen. Und dann ziehst du diesen Hartschaum den auf eine Ebene so. Und das habe ich auch noch nie gemacht vorher.
Habt ihr denn cool. Eine Verlattung an die Metallwand gemacht? Ist da eine Holzverlattung drin, wo dann der Schaum drin ist, damit du die Trockenbauplatten daran nageln kannst oder ranschrauben kannst? Wie habt ihr das gemacht, technisch?
Eine Verlattung?
Wo schraubst du denn die Trockenbauplatten, die Rigipsplatten ran?
Na, die ziehst du ja davor. Ach Quatsch, es gibt immer noch Eisenstreben dazwischen, die dann auch rausgucken.
Nee, Eisen oder diese
Aluprofile. Das war das Einzige, was dem Holländer genervt hat, dass er nicht in einem so eine Wand durchziehen konnte, sondern dass es ja immer so Untiefen gab. Also wenn ja immer so Streben, da sind immer so Eisenplatten drin reingesetzt und die hängen sowieso raus. Und ich denke mal, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre dadurch auch, dass irgendwie natürlich mit über diese Eisenwände, die neben dem Schaum rausgucken, falls mir jetzt noch einer folgen kann, da werden wir auf alle Fälle die Platten rüber.
Und ist das denn diese Trauer über diese Nichteröffnung in diesem Jahr? Die Nichteröffnung liegt daran, weil Corona ist? Oder weil das nicht fertig
ist?
Es wird jetzt fertig.
Weil Corona ist und weil es einfach jetzt schon so lang ist und wir jetzt gerne irgendwann so ein Erfolgserlebnis mal hätten, dass man sagt, ey, komm, wir laden jetzt erstmal 50 Leute ein, feiern auf dem Boot mal oder machen irgendwas generell, was so ein bisschen Glücksgefühle hervor.
Habt ihr denn einen Momentan Jacuzzi eingeplant auf dem Boot? Gibt es einen Jacuzzi? Ja. Wo ist der? Oben drauf oder ist er unten?
Oben auf dem Sonnendeck. Und ich kann mal ganz kurz hier, wir sind gerade dabei, Finn hat mir eine Aufgabe gegeben. Ich muss die Sitzecke machen und die Küchenecke. Darum kümmere ich mich gerade.
Designmäßig oder Umbau?
Designmäßig. Und wir haben jetzt schon ein paar Tischler und um 7 Türen brauchen wir. 7 verschiedene Türen. Und die sind natürlich alle in einer anderen Größe. Und wir brauchen noch einen Tischler, der uns zum humanen Preis vielleicht das alles machen kann. Und wir haben schon mit jemandem gesprochen, das waren Fichte-Türen. Fichte ist somit das niederste Material, aber auch ein solides Holz. Trotzdem würde ich gerne schon was Massiveres drin haben. Holz ist teuer. Wir müssen jetzt anfangen, nachdem wir so scheiße viel Geld, dass wir da irgendwie auch hinkriegen, dass wir da jetzt irgendwie mal ein bisschen auf das aufs Geld achten. Also falls es einen Tischler gibt, der gerade in Hamburg ist, gerade Bock hat, was zu tun und auch denkt, er kann uns für einen humanen Plan ein paar Türen machen, die Sitzecke machen und vielleicht auch die Ablage für die Küche, freue ich mich über alle Nachrichten, die ich zu diesem Thema kriege.
Aber ist das so ein Projekt, wo man am Ende langsam merkt, verdammt, da ist viel Kohle in den ersten Wochen weggegangen? Und wo jetzt so ein bisschen das langsam knapp wird, weil das ist ja blöd, wenn die ganze Unterkonstruktion so mega edel ist und dann am Ende landest du dabei Fichte, ist das scheiße.
Richtig.
Das ist doch kacke.
Das genau, und da will ich jetzt auch nicht sparen unbedingt, deswegen haben wir das nochmal, also eigentlich haben wir schon einen Tischler gehabt, aber das war alles ein bisschen, das ist auch gar nicht böse gemeint, falls ihr es jetzt hört, ist doch ein bisschen zu teuer alles gewesen und auch Farben anrühren und die richtigen Farben für das Boot, wir wollen es wieder rosa streichen und wir wollen
es
aber
rosa,
so ein ganz
ne?
besonderes... Es war rosa und wir möchten auch gerne ans Andenken ein geiles Rosa. Aber all diese Farbpaletten, die wir uns heute angeguckt haben, da war nicht dieses Rosa. Es soll schon fast rosa ausgeblichen und so ein bisschen Asche drin sein.
Wie so ein Imbiss-Schild, was in der Sonne lange stand und wo früher so was rot war und dann wurde es über 30 Jahre in der Auslage und durch die UV-Strahlen so ein komisches ausgeblichenes Rosa.
Ungefähr so soll es und so in Frisch soll es aussehen. Und dazu kommt, wir haben jetzt 2 Testfarben an das Boot gemacht und es sieht ja nochmal immer anders aus, wenn es getrocknet ist. Und jetzt haben wir so ein Rosa drauf, das ist einfach nur so ein Schweinchenrosa. Und das muss schon irgendwie, und das geht gar nicht. Deswegen überlegen wir jetzt gerade selber, die Farbe anzumischen. Also es war Finns Idee, ich habe noch nie eine Farbe angemischt, aber das muss ja irgendwie ein bisschen Tippex noch rein ins Rosa und dann wird's heller. Irgendwie klappt das schon.
Und kann man denn schon irgendwas sehen, außer in den Insta-Stories? Habt ihr irgendwelche Fotos oder sowas, wo man sich das angucken kann?
Ja, aber wir wollen das ja noch nicht alles veröffentlichen, weil das soll ja auch irgendwann vielleicht noch mal eine Dokumentation geben, wo man dann das gesamte Ding sieht, wie dieser Prozess
entstanden ist. Schreit euch auch an und so während der Bauarbeiten, da gab's doch Ärger schon.
Wir haben uns mächtig angeschrieben, Finn und ich. Also vor allem, Finn ist sowieso jemand, der hat so viel Energie. Da kommt man schwer mit seinen ganzen Projekten. Aber er hat auch so eine Art, die sehr direkt ist. Und das kommt mir außergelegen gut. Einmal habe ich so doll gepöbelt auf Band, dass ich dachte, oh, er meldet sich nicht mehr. Aber da hat er 5 Minuten später angerufen. Das habe ich ihm, weil das war auch zu doll von mir natürlich. Da ging es wieder um Geld. Da dachte ich, schon wieder Geld oder was? Und es ist ein leidenschaftliches Projekt. So, aber wir ziehen das zusammen
so
durch.
Ein bisschen ist das ein bisschen so, wie Günther Gabriel auch war. Ne? Also alles, was ich da so raushöre.
Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht, das wäre auch so ein, du kaufst das Hausboot von Günther Gabriel und ganz langsam entwickle ich mich zu Günther Gabriel. Wird auch so, kriegst nicht mehr hin, Songs, also ist gar nicht böse gemeint, aber es wurde ja immer schwächer schon mit den Hits und mit den Songs und mit dem ganzen Kram. Und dann auf einmal geht es mir auch so, dann die Skandale in der Bild-Zeitung und dann hier noch irgendwie besoffen. Also all das, was ihm ja auch passiert ist, abgesehen davon, dass er auch mal eine glorreiche Karriere hatte. Und irgendwann wohnst du selber auf dem Boot. Das Boot verwahrlost, Kind, Flynn, ich habe viele dieses Wortspiel übrigens gemacht. Ich habe ein fliehendes Kind. Ich könnte mich Kind Fliemann nennen und Flynn Kliemann zusammen. Tragen dieses Boot. Habe ich schon einige gebracht.
Das ist gut.
Ist gut, ne? Kind Fliemann, alias Olli Schulz und Flynn Kliemann haben zusammen dieses Bootprojekt. Und irgendwann wird sich Flynn dann doch abwenden, weil ich dann doch irgendwie zu cholerisch war. Und dann lebe ich da auf diesem Boot und lasse es langsam wieder vermodern. Und in 30 Jahren von jetzt an ist die gleiche Geschichte nochmal auf diesem Boot vorhanden.
Von irgendeinem Roadie, der jetzt Roadie ist bei An Mai Kantereit oder sowas, der dann in 30 Jahren...
Und der kauft das
der
dann.
Der eines Tages dann, ja, das ist Bild. Was willst du denn mit dem alten Boot von Olli Schulz? Nee, das war in seinen letzten Jahren nicht mehr so. Aber der frühe Olli Schulz, das war schon wirklich, da ist viel Energie in dem Boot und sowas. Zack. Und dann findet man in den Zwischendecken wieder, was würde man bei dir in den Zwischendecken finden?
Schlümpfe und andere kleine...
Der blaue Klaus.
Der blaue Klaus, ja. Den blauen Klaus Wumm und Wendelin und die Schlümpfe und so eine kleine Spielfigur. Jan, bevor wir jetzt anfangen, nur über unsere kleinen Projekte zu reden, möchte ich ein paar E-Mails heute wieder mal vorlesen. Vor allem sind dir auch viele Nachrichten geschrieben worden von unseren Zuhörern. Ich glaube, viele Hörer haben an dir Nahen gefressen.
Meinst du?
Du kriegst hier viele Post... Ja, und zwar schreibt Hendrik, hallo, lieber Jan, lieber Olli, ich höre euch schon seit langem sehr gerne, freue mich über euren stabilen Output in der Zeit, habt aber auch mal ruhig die Kraft auszuschalten, wenn es mir zu doof wird.
Sehr gut.
Zwischen all dem apokalyptischen Zeug möchte ich heute mal eine Lanze brechen für eine einfache Sache, die dir als Küchenfee, Jan, besonders Interesse hervorbringen sollte. Ich würde mich über eure Einschätzung freuen, es geht um die Küchenschere. Die Küchenschere ist wirklich ein unterschätztes Tool in der Küche. Sie braucht keine Unterlage, kein Schneidebrett, keine zweite Hand. Wenn die Küche also klein ist oder der Abwasch sich türmt, ist sie oft das Messer überlegene Werkzeug. Bevor man sich aus Platzmangel eine hippe Außenküche zimmert oder nochmal 2 Quadratmeter Marmorarbeitsplatte in den 5. Stock hieft, sollte man einfach die Küchenschere häufiger nutzen. Dinge, die man mit der Küchenschere besser machen kann als mit dem Messer oder mit dem Hammer oder einer Teigkarte. Zum Beispiel weichen 10 klebrigen Brötchenteig, Pizzateig zerteilen. Stimmt. Huhn und Wa... Ja, macht er mit der Schere. Huhn und Weihnachtsente zerteilen, Bürzel abschneiden etc. Fisch filetieren, Bauchlappen entfernen, Flossen ab beim Hering, Pizza in Stücke schneiden, alle Formen gehen... Fett irgendwelchen Schnitzeln abschneiden, Petersilie, Rosmarin und andere Kräuter ganz fein
zerteilen.
Frühlingszwiebel, Salat klein schneiden und. Also, hier hat jemand mal echt die Lanze gebrochen für die
und
Küchenschere.
Das ist,
hast du denn
ich
eine?
Ich habe eine Küchenschere, nicht nur eine, ich habe sogar eine zweite Küchenschere. Und schau mal, wo die ist. Hier, ich habe mich so eine tolle Küchenschere, dass ich die...
Das ist eine richtige, so eine habe ich auch.
Dass ich die extra nochmal geholt habe, weil ich die so... Ich mag diesen Griff so, der ist so ein bisschen dicker als die Schreibtisch- und Büroscheren. Und damit schneide ich tatsächlich im Studio, obwohl das Studio weit weg ist von meiner Küche, trotzdem mit dem Küchenscheren-Feeling meine Papierschnipsel und sowas. Und bevor man sich so einen fetten KitchenAid oder Moulinette kauft oder sowas, wirklich wahr, das stimmt tatsächlich, die Küchenschere ist ein Multitalent. Der Leatherman unter den Küchenwerkzeugen, die Küchenschere. Und guck mal, was die hier noch machen kann. Schau mal, die hat hier sowas Geriffeltes. Du kannst hier mit Flaschen aufmachen, du kannst damit Nüsse knacken. Da ist wirklich alles...
Stimmt, Nüsse kannst du auch knacken.
Und dafür ist das auch da. Du kannst damit auch Flaschen aufdrehen. Du machst es zu und drehst dann die Flaschen auf. Oder, wenn du es so...
Hab ich noch gar nicht
wenn du so machst, wirklich? Kannst du auch zum Beispiel Einmachgläser, Entschuldigung, Bierrübs. Einmachgläser aufmachen und alles, was so ein bisschen zu ist. Da brauchst du gar nicht diesen blöden Trick, den ich eh nie verstanden habe, warum man über Gläser, wo man keinen Grip hat, ein Küchenhandtuch drüber legt. Ja. Das funktioniert nur, wenn das ein bisschen feucht ist. Mit einem trockenen Küchenhandtuch oder mit einem T-Shirt geht es meistens eh nicht. Dafür nehme ich auch immer eine Küchenschere. Die hat so ein geriffeltes bei mir mit drin.
Morgen werden die Käufe der Küchenschere hoffentlich in die Höhe gehen. Auch in die, geht mal wieder in die kleinen Läden, soweit sie schon aufhaben. Ich glaube, in Hamburg sah es heute so aus, als wenn die kleinen Läden alle schon wieder aufhaben in Hamburg.
Das ist richtig. Und Amazon habe ich letztens gehört von jemandem, der da bestellt hat, dass Amazon jetzt, weil da so viele Sachen bestellt werden, priorisiert. Also wichtige Sachen werden bei Amazon zuerst bearbeitet. Ich weiß nicht genau, was wichtig ist, weil eigentlich alles, was man in der Zeit, in den letzten 5 Wochen bei Amazon bestellt hat, war nicht wirklich wichtig. Sondern das war eher so, eher sowas, wo man gedacht hat, oh ja, dann bestelle ich das halt jetzt bei Amazon.
Ich bin gelangweilt, ja, bestell mir mal jetzt irgendwie was hin. Was war das Letzte, was du dir bestellt hast?
Bei Amazon. Ich habe mir tatsächlich für mein Lampenprojekt, habe ich mir so kleine, bei einem...
Hast du dich da einen Helfer, so ein Helferlein?
Nee,
so ein Typ von Amazon, der kam und dir geholfen
hat mit der Lampe. So einen kleinen Knopfschalter für die Schreibtischlampe, die ich gerade repariere. Aber jetzt fehlen mir 2 Kabel und ich habe keinen Bock zum Baumarkt.
Aber die kriegst du bei Elektro-Werner um die Ecke.
Ja, bei Elektro-Werner um die Ecke hatte zu bis vor wenigen Tagen. Das ist das Problem. Und ich muss sagen, es macht mich leider gerade sehr aggressiv, was draußen stattfindet. Und ich habe auch, Dr. Drosten ist wieder kurz davor, er hat schon, glaube ich, so zwischenzeitlich gedroht, zwischen den Zeilen gedroht, dass der Podcast bei ihm wieder häufiger kommt, weil die Leute jetzt denken, sie können nachlassen. Die Ärsche gehen langsam wieder auf. Es ist eine Frage der Zeit, bis Deutschland wieder den Arsch komplett offen hat. Und das ist natürlich fatal. Es ist absolut fatal.
Ja, das ist... Ja, vor allem aber das Problem ist, dass es ein unsichtbarer Feind ist, den Leute nicht sehen und deswegen denken, ist doch gar nichts. Und jetzt ich merke das auch in unseren E-Mails, immer mehr Leute, die fragen, die auch irgendwie uns Links schicken, auf die wir reagieren sollen, wo mal eine andere... Ich bin jetzt kein Ja-Sager zu allem, aber ich glaube einfach, dass es einfach eine wichtige Sache ist, diesen Virus einzudämmen. Und ich glaube einfach, dass das kein Spaß ist und dass es alles irgendwie nur mal sehr gefährlich ist. Und ich glaube auch wirklich, dass man das weiter so beibehalten sollte, bis da vielleicht wirklich irgendwie eine Erkennung ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Freiheit nicht liebe, wenn ich das mache. Weil das ist ja auch so ein Ding. Ganz viele kommen mit diesem Freiheitsgefühl und diesem Freiheit, dass einem da weggenommen wird. Ich meine, jeder muss das für sich selber wissen. Ich habe keine Lust, jemanden anzustecken oder dass nochmal jemand stirbt in meinem Umfeld. Am schlimmsten natürlich ich selber. Aber
das kann dir ja im Zweifel egal sein. Wenn du tot bist, ist ja dir egal.
Wenn ich tot bin, ist es vorbei.
Für dich ist es egal. Wenn man selber stirbt, ist es für einen selbst egal. Blöd ist, wenn andere Leute sterben, weil dann hast du ja die Scheiße an den Nacken da, bis du selber stirbst. Da bist du traurig dann die ganze Zeit.
Du willst auch niemanden traurig machen.
Wir können dies ja nicht zum Oktoberfest gehen, weil Markus Söder ist ein harter Hund und der hat gesagt, nee, erstmal absolute Neuigkeit natürlich für viele, Oktoberfest, Ende August bis Anfang September ist Oktoberfest, wegen des bayerischen Kalenders, ist alles einen Monat verschoben und es findet nicht statt, weil die Schiss haben. Kam gestern raus, weil die Schiss haben, dass Touristen aus aller Welt die Scheiße wieder hier reinschleppen, beziehungsweise irgendein Ischgl-Tourist aus Österreich sich da irgendwie einmal die Biergläser anleckt und die Pest dann wieder verteilt in die ganze Welt. Kein Oktoberfest.
Ich war auch wirklich, als ich in Hamburg war, ich habe im Hotel, ich musste ein Formular ausfüllen, dass ich aus beruflichen Gründen da bin, als Projektleiter meines Bootes, war ich extra im Hotel und hatte ein total ungutes Gefühl die ganze Zeit. In Hamburg hat keiner Masken getragen, muss ich mal sagen.
Auch in Köln trägt niemand Masken. Und alle gucken einen komisch an,
wenn der Maske rumläuft. In Hamburg Und dann muss ich auch noch eine Geschichte erzählen. Letzten Freitag, ich hab mein Portemonnaie verloren und musste mein Perso neu beantragen und gehe rein ins Ordnungsamt und habe diesen Weg und man muss jetzt gerade Termine machen und unten sitzen 2 Security-Typen, denen du dann den Schein und den Grund, warum du reingehst, zeigen musst. Und die sitzen da und ich lege ihnen das vor und ich hatte meine Maske auf und noch ein Cappy. Ich sah halt auch wirklich so schön vermummt aus. Und dann guckt der eine zu dem rüber, so lachend, so richtig so, also so offensichtlich lachend, dass das, wie dumm er das findet, dass ich da so ankomme. Und ich noch so, ist was, er so, nee, alles klar, so mundvoll weitergeben, so ein stoischer Typ. Und hinter mir war ein Mädchen, die war vielleicht 20 und noch nicht mal in der Zielgruppe. Und die hat diese Maske auch aufgehabt. Und dann hat der Typ auch irgendwas zu dir gesagt, was ich nicht verstanden habe. Auf alle Fälle geht sie hinter mir den Gang lang und nimmt die Maske ab. Da habe ich mich umgedreht und habe zu ihr gesagt, ey, komm, scheiß, was die Penner sagen. Wir behalten die Masken auf, wir sind die Freaks hier. Und dann hat sie die Maske wieder aufgesehen, hat auch gelacht, hat erst gedacht, welcher verrückte Typ ist das denn? Keine Ahnung, ob die mich jetzt erkannt hat oder nicht. Darum geht's auch nicht. Aber ich dachte, ey, du kannst diesem Mädchen Mädchen nicht diese Sicherheit irgendwie jetzt kaputt machen dadurch. Vielleicht wollte es auch nur ihre Mutter. Vielleicht hat sie zu Hause jemand, der Asthma hat und will sich nicht anstecken. Und durch so ein blödes Verhalten kannst du einem jungen Menschen die Unsicherheit irgendwie so geben. Und dann macht er das nicht, weil er denkt, das ist uncool und das ist scheiße. Ja. Und das ist einfach ein asoziales Verhalten, was mich tierisch ärgert. Aber ich kann auch nicht wie so ein pöbelnder Derwisch, der ich sowieso schon viel zu oft manchmal bin, mich jetzt mit jedem da anlegen. Aber am liebsten würde ich sagen, ey Jungs, ihr seid hier gerade in einer wichtigen Aufgabe. Seid freundlich, sagt Hallo, ihr kriegt ein Lächeln zurück,
ganz ehrlich, auch wenn ihr das sehen könnt. Ich frage mich auch, warum die Leute an der Kasse sitzen, warum man die hinter so eine Plexiglasscheibe zwängt. Dafür sind doch jetzt eigentlich einmal Masken da oder Wegschmeißmasken da, die man eben nicht wiederverwerten kann. Und auch die Securities, die in den Supermärkten stehen, die sitzen da einfach auch komplett ungeschützt. Das ist doch echt nicht so richtig schlau. Ne?
Ja, das ist nicht richtig schlau. Und ich, jetzt kommt wieder die Wut raus. Dann habe ich auch heute, ich habe vorhin ein paar Mails gelesen, da waren auch so Mails dabei von Leuten, die unsere Sendung wohl hören und auf einmal sagen, ja, ihr mit eurem Corona irgendwie, ihr seid auch Systemsklaven von Merkel geworden. Und dann denke ich, was glaubst du, dass Merkel denkt, der Olli Schulz, den mache ich jetzt mal zu seinem System. Das ist eine wichtige Position, die der einnimmt bei uns in Deutschland. Das wird jetzt mein System.
Und die kriegen jetzt, und Olli und Jan, die kriegen jetzt eine Mitteilung von der Bundesregierung, was sie sagen müssen, aber so, dass sie das selber nicht merken. Die werden nämlich von einer Manipulationstruppe, die aber in keinem Budget abgebildet ist, werden die so manipuliert, dass sie nur das sagen, was wir wollen, dass sie sagen. Die denken jetzt nämlich nicht mehr frei.
Ja,
und alle, die nicht in Berlin bei dieser dusseligen Einmal-in-der-Woche-Demo sind, am Rosa-Luxemburg-Platz, ich habe mir so ein paar YouTube-Videos...
Hast du gesehen, wie Kenny Jebsen abgeführt wurde?
Ein alter, lieber Begleiter unserer Sendung. Wir haben ja damals, glaube ich, parallel, haben wir aufgehört, bin erst, glaube ich, rausgeflogen bei Radio 1.
Ja, bei... Nee, er war doch bei Fritz, glaube ich. Also jedenfalls war er sehr lange bei Fritz. Da war ich auch mal bei ihm als Gast in der Sendung vor über 15 Jahren. Mhm, oder
genau, so. Und dann sind wir relativ zeitgleich, glaube ich, abgehauen oder weg von Radio 1 oder vom RBB. Und er ist, glaube ich, weil er sich, glaube ich, damals mit Henrik M. Broder...
Henrik M. Broder hat ihn vorgeworfen, dass er halt antisemitische... Ich glaube, irgendwie sowas auch so Sätze von sich gibt und... Was ich mich frage, ist, ich war ein paar Mal bei Kenny Jebsen in der Sendung, ob der dadurch Neurose bekommen hat und diesen Kampf irgendwie nicht überwunden hat und deswegen sich in diese Rolle begeben hat, des freidenkenden Journalisten, der in so einer rechten, ich weiß es gar nicht, weil ich war mal bei dem in der Sendung und ich muss sagen, der war unheimlich schnell und witzig damals auch. Das war eine gute Sendung, die der gemacht hat. Und dann, irgendwie ist das auch manchmal schade, wenn du in so eine Richtung dann und nur noch dich in dieser Welt bewegst, manchmal wirst du da auch, glaube ich, irgendwie echt aus Frust hingedrängt. Und das ist dumm und scheiße, wenn du dich dann da einigelst. Egal. Ja,
das ist vor allen Dingen, glaube ich, wenn du dann irgendwann diese, in Anführungsstrichen, ich hätte es fast Mainstream gesagt, aber diese Mitte der Gesellschaft, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn du diese Bestätigung und diesen Support nicht mehr hast, dann guckst du halt, wo sonst irgendjemand klatscht und es klatschen halt am Ende dann nur noch irgendwie die Vollidioten und dann läufst du halt dahin, wenn du den Applaus unbedingt brauchst und den haben sie doch vor 2 Wochen da sogar weggecasht, weil er da rumgestanden hat. Eine ganz merkwürdige Mischung auch aus Impfgegnern, jetzt waren diese ganzen mega neurechten Typen dabei, irgendwelche Holocaust-Leugner.
Das war ganz merkwürdig, dann waren da auch irgendwelche Linken und also ein ganz komisches Gemisch an Leuten, die um die Freiheit kämpfen, die sonst auch spinnefeind sind, haben sich da alle zusammen. Ich habe da so einen Tagesblattartikel oder so gelesen, der merkwürdig rüberkam. Aber ich war selber nicht dabei. Aber das ist auch schon komisch, wie die Menschen gerade, wie das neue Seilschaften vielleicht gerade knüpft, in Anbetracht der Tatsache, dass es doch alle nur um die Freiheit geht. Und dann können sie sich wieder gegenseitig.
Ja, und merkwürdigerweise ist das so, dass die gar nicht mal den Virus leugnen, also dass das nicht existiert, also da jetzt irgendwie so eine Verschwörungstheorie aufmachen, sondern das eher so runterspielen. Das ist ja nur wie eine Grippe und die wollen uns unter dem Deckmantel des Virus jetzt die Freiheit nehmen, jetzt endgültig und so. Es ist wirklich eine tolle Gelegenheit für Leute, die Verschwörungstheorien spinnen, mal richtig loszulegen. Lass uns was Positives machen. Verschwörungstheorien.
Ja, aber noch eine Sache, ich muss ein bisschen Feedback geben hier. Ganz viele haben auch geschrieben zu diesen Partys, die wir hassen, in diesem Super-Tipp, dass man sich, wenn man auf einer Party mit jemandem reden muss, sich einfach ein Ohr zuhalten muss. Aber soll ich euch mal was sagen? Das weiß ich natürlich als Musiker seit 30 Jahren, dass man sich ein Ohr zuhalten muss. Aber wenn ich auf eine Party gehe und ich sehe schon irgendwelche Leute, die sich ein Ohr auf der Tanzfläche zuhalten, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Dann denke ich, in 2 Minuten stehst du da selber, hältst dir ein Ohr zu und ein Eigentyp will dir jetzt von seinem Projekt oder dass ihr euch vor 7 Jahren mal schon mal begegnet seid und da war seine damalige Freundin noch mit und ob ich mich noch dran erinnern kann, das war nach einem Konzert irgendwo in Hildesheim und so. Und dann sagst du, ja, ich weiß noch genau. Und zwar, ja, und dann hast du dann auch noch geredet mit mir. Ja, und wir haben noch einen anderen. Ja, weiß ich genau. Und dann stehst du da und hältst dir das Ohr zu. Du hörst dann zwar mehr, aber die Konversation wird nicht besser. Und das ist doch das Problem auf Partys, oder?
Wir haben eine ganz tolle, ich will es einmal ganz kurz sagen, ohne Markennennung zu nennen. Und es ist mir mega unangenehm. Aber ich habe heute ein mega Paket bekommen, als wir über wir haben über Süßigkeiten geredet, die wir früher mal in der Tüte mit Bjarne Mädel haben wir das, glaube ich, gemacht, ne? Ja, und.
Nee, mit Dirk von Lozo.
Entschuldigung, nicht mit Bjarne Mädel, mit zwei Tage vorher mit Dirk von Lozo.
Wir hatten aber auch viele Top-Gäste in letzter Zeit.
Muss man wirklich sagen. Und
Sascha Dräger, Katrin Bauerfein, Bjarne Mädel, also das Who is Who aus Deutschland.
Genau. Und dann haben wir über die mit Dirk von Lutzow, dem Tokotronic-Frontmann, wie wir ehemaligen Intro-Mitarbeiter sagen. Obwohl, das darf man, glaube ich, nicht. Bei der Intro durfte man, glaube ich, nicht Frontmann sagen. Ich glaube, da war Verbotsliste. Haben wir mit Dirk von Lutzow über die Tüten gesprochen, die Spitztüten, wo wir beim Kiosk oder früher im Schwimmbad uns diese Süßigkeiten für 10 Pfennig oder 10 Cent geholt haben. Und dann hat uns tatsächlich eine Firma, die diese Dinger herstellt, riesige Pakete geschickt. Ist mir mega unangenehm. Da sind Sachen drin gewesen. Ich weiß gar nicht, also es wird eine Charity-Verwendung finden, weil ja auch momentan keine Teams arbeiten. Und das können wir auch Susanne Wündisch nicht zumuten oder dem Apparat, dass wir da jetzt die ganzen Süßigkeiten abladen, weil die werden auch alle zuckerkrank. Das müssen wir irgendwie gerecht verteilen, das kriegen wir schon hin. Vielen Dank dafür. Und die haben gesagt, sie sollen nicht den Namen nennen, nicht die Marke nennen, aber die Leute aus der Unternehmenskommunikation von diesem Betrieb haben sich gewünscht, dass sie würden gerne jeder einen Song auf die Fidi und Bumsi-Playlist tun. Und weil du ja quasi sowas wie der Wächter bist von dieser Kultliste, und dann auch immer wie Nero mit Daumen hoch und Daumen runter. Ich muss auch
ein paar Songs muss ich dann mal wieder ausmischen.
Darf ich die ganz kurz mal vorstellen?
Die Fidi und Bumsi-Liste ist nämlich eine der bedeutendsten deutschen Nachkriegslisten, was Musik angeht, ganz ehrlich.
Die bedeutendste Playlist nach dem Krieg, genau.
Ja, was da an geilen Hits, was ich da auch schon wirklich an Schätzen geteilt habe hier mit dem ganz einfachen Volk, was uns hört, da will ich auch mal echt ein bisschen Dankbarkeit. Dann gibt's auch bei neue Songs. Aber hau mal raus, was deine Mitarbeiter dieses komischen Unternehmens...
Nee, ich würde ganz kurz mal eben die Mitarbeiter mal kurz vorlesen und was die sich gewünscht haben. Und du sagst, ob wir das raufpacken oder nicht. Dann würde ich so ein bisschen die Verantwortung auch an dich abdelegieren, ob die enttäuscht sind oder nicht. Also Annika aus der Unternehmenskommunikation wünscht sich Tortellini Tuesday von den Rikas. Weiß ich nicht.
Kenne ich nicht. Komm mal. Rikas oder Rikas?
Mit Henriette Rikas ist die Bürgermeisterin von Köln. Vielleicht hat er nebenbei so ein Tortellini.
Wie wird Rikas oder Rikas geschrieben?
R-I-K-A-S. Rikas. Also.
Es gab mal, glaube ich, aus Bielefeld der Hardcore-Band, die sind The Rikers, die waren ganz gut. Aber es ist schon lange her. Komm rauf erstmal. Ich höre mir das an, vielleicht ist es nächste Woche wieder runter.
Nächster klingt ganz Song? Gut, Tortellini Tuesday ist was, wo ich auch jetzt ein bisschen Appetit bekomme. Dann eine Kult, hier, das ist eine Kultband aus Köln, von Esther gewünscht, Freaks von Querbeat. Das sind hier, Guten Morgen, okay. Barbarossa-Platz, bist du auch schon wach? Hast du auch die ganze Nacht? Ist genehmigt,
pack rauf.
Dann als nächstes was von, ich glaube, das ist so eine B-Seite von Eros Ramazzotti oder Gianna Nannini von Sarah. Die wünscht sich Nunca Conosci Amore Igual oder Nunca Conosci Amore Igual Fallen von Daniel Grau. Kann auch sein, klingt auch so ein bisschen nach so einem, der neue David Garrett, der jetzt irgendwie für so eine, zusammen mit Rondo Veneziano, so eine Klassikgeschichte. Kann aber auch ein Death Metal Song sein. Kann alles sein.
Oder so ein Typ mit so einem Piano, der so Instrumentalmusik macht.
Ich guck mal kurz,
macht.
Wer Daniel Grau ist. Weil das ist, wenn das ein Spanier ist, dann würde ich sagen, okay. Aber wenn das ein Deutscher ist, der sich den Titel Daniel Grau.
Ich gucke auch mal.
Ist ein ganz alter Mann. Daniel Grau Sosa ist ein venezolanischer Plattenkünstler. Hat mit Tanz und elektronischen Figuren gearbeitet. Unter anderem Gerd Jansson, Psyche Magic, Ray Mung. Er ist Pionier im Genre Jessa Nova, eine Mischung aus Bossa Nova, Disco und Jazz. Ich glaube, das ist was für dich. 71 Jahre alt.
Ja,
aus
super.
Caracas, Venezuela. Das würde ich auch sagen, allein mal Interesse halber. Dann von Burkhardt. Fire von Last Train. Ist Burkhard aus.
Er wird der venezuelische Giorgio Moroder genannt, lese ich gerade in seinem Wikipedia-Artikel. Daniel Grau. Also er ist ein Big Player, sagt mir auch irgendwas. Aber
Last Train von Fire wünscht sich Burkhard, würde ich auch mal draufpacken. Und an Mike Kantereit, ich gehe heute nicht mehr tanzen für Saskia. Würde ich sagen, alle fünfmal drauf als Bewährung, als kleines Dankeschön. Mega schlechtes Gewissen. Wir essen das alles nicht selber auf. Vielen, vielen Dank. Bitte nicht, das uns nicht zuschicken, sowas. Weil das ist so mir mega unangenehm.
Ja, und jetzt nicht was schicken, so eine Tüte Salmis und dann hoffen, dass sie die Playlist irgendwie besetzt werden kann von euren Songwünschen. Das war jetzt auch mal eine Ausnahme.
Ja, aber auch, weil ich mich echt gefreut habe. Und ich, also, habe das Paket aufgemacht und ein großes Paket, wo sowas drin ist, ist natürlich war ein Highlight. War ein kleines Corona-Highlight, muss ich gestehen.
Ich bin heute mit dem Auto, und das muss ich kurz erzählen, Jan. Ich bin heute mit dem Auto nach Berlin wieder reingefahren, als ich aus Hamburg
kam. Ach du Scheiße.
Schnell, ich hatte
fängt schon scheiße Mietwagen an, die Geschichte.
Nee, und dann stehe ich an der Ampel und sehe links an so einem Stromkasten ein Plakat Ü50-Party mit dem Slogan Tanzen ist Träumen mit den Füßen, jetzt die Party am Sonntag. Und dann habe ich so überlegt, denk, noch 4 Jahre, dann darf ich da hin. Es sind nur noch fucking 4 Jahre.
Ja, meinst du,
dann lassen
sie
mich da auch
rein. So streng kontrollieren am Anfang?
Oh, du meinst, die lässt sich jetzt schon rein?
Ja, das habe ich mal mit dem Gesicht, Olli, da drückt dein Auge zu.
Das. Aber meinst du, und geht man denn auf Ü50-Partys?
Ich glaube ja.
Wenn man
ich glaube ja, und ich glaube, du wirst da Menschen finden, die dich sexuell und freundschaftsmäßig in eine ganz andere Welt entführen. Die mit dir auf Augenhöhe
Was
sind.
Ist denn, wenn du als schöner 30-jähriger Mensch auf eine Ü50-Party gehst, ne? Dann bist du doch überhaupt nicht willkommen.
Dann bist du erstmal Fetischist wahrscheinlich.
Ja. Und du bist auf alle Fälle, keine Ahnung, auf alle Fälle habe ich gedacht, noch 4,5 Jahre, dann darf ich da auch ernähren. Bei dir ist es noch ein bisschen länger. Es ist gar nicht schlimm, ich graum, also gar nicht, dass ich mich jetzt so sehr, aber das ist dann auf einmal so mit dem Klar, 4 Jahre noch bis zur Ü50-Party. Und das mit 50 schon. Nee, also 51 muss
nächstes
sein.
Jahr,
ne?
Ich werde nächstes Jahr, ich habe nächstes Jahr einen runden Geburtstag, ich werde 40 Jahre alt. Ist aber noch ganz okay, ich fühle mich seit 10 Jahren wie 40.
Das 40 ist auch gar nicht so schlimm, finde ich. Ganz im Gegenteil, bei mir war 40 gut.
Ja.
Der Geburtstag selber war scheiße.
Das warum, was, warum war der scheiße?
War aber richtig schlechter Geburtstag.
Weißt du,
einfach
ich,
so.
Ich hatte mein letzter Geburtstag war, da habe ich also im Februar, da war noch keine Corona-Zeit und da habe ich, der war so unemotional, der 39. Geburtstag. Da bin ich den ganzen Tag nur auf dem Sofa abgehangen und abends habe ich gedacht, ah ja, ich hatte heute Geburtstag. Ja, war ein angenehmer, schöner Tag, aber vielleicht hätte ich auch einfach mal irgendwie eine Feier mal machen können. Aber ich habe leider keinen Bock auf Partys ausrichten. Ist mir nicht so mein Ding. Mache ich nicht. Bin nie gemacht.
Ich habe bis ich 27, 28 war die aggressivsten Partys in ganz Hamburg gefeiert und dann irgendwann komplett aufgehört und seitdem nicht einmal mehr meinen Geburtstag richtig gefeiert. Ich war mal mit jemandem, Freund, Freundin oder so im Kino oder irgendwas oder habe dann irgendjemanden eingeladen. Aber so eine Party habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gefeiert. Dafür waren die alten Partys relativ legendär. Wie gesagt, mit Kickboxzimmer, viel Polizei, von einer Mitbewohnerin komplett leer geklautes Bücherregal.
Was ist denn Kickboxzimmer?
Kickboxzimmer, ein Zimmer, wo alle, die boxen wollten, reingegangen sind, sich die ganze Zeit so geprügelt haben. So einer in der Ecke, andere da. Weil Kickboxen und so war damals total angesagt in den 90ern. Also ich selber habe da jetzt nicht mitgemacht, aber es gab immer 2 Leute und alle anderen standen so drumherum. Dann mussten bei meinen Partys war das aber immer so, jeder durfte nur rein, wenn er erst mit dem Pinsel ein Bild gemalt hat, mit dem Mund draußen im Treppenhaus. Und es wurde dann aufgehangen. Also ich habe schon richtig gute Veranstaltungen.
Das klingt so ein bisschen wie eine ganz furchtbare Hochzeitsidee. Und war das auch so?
Nee, das war aber eine geile Idee, weil alle vor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Lütte trinken mussten. Und dann, also du musstest mit einem Strich ein Bild malen mit dem Mund und wenn du abgesetzt hast, musst du einen Lütten trinken und weitermalen. Das gab da immer jedes Jahr weitere
Ideen,
die damals unheimlich cool waren.
Da kann ich nicht so mitreden, aber ich weiß noch, als wir mal über Hochzeiten gesprochen haben, da kann ich ganz gut mitreden. Ich war auch schon wirklich auf legendären Hochzeiten, wo auch so Ideen dann am Ende so ein bisschen ausgeufert sind und auch Bräutigamme und Bräute verschwunden sind oder in neuen Partnerschaften am Hochzeitsabend gelandet sind.
Hast du das wirklich oder ist das ein urbaner Mythos? Weil ein Freund von mir, der hat jahrelang in Hochzeiten gespielt, Hochzeitskapellen und hat auch schon mir erzählt von der Braut, die am Hochzeitsabend mit irgendeinem anderen Typen hinterm Vorhang rummacht. Und ich denke mir immer, das kann doch alles nicht wahr sein, Mann. Das ist der schönste Tag, da geht ihr zusammen. Und dann, also wie verfickt muss schon die Beziehung sein, wenn ihr heiraten wollt und dann doch schon Bock auf jemanden anders in dem Augenblick habt. Dann macht man das nur aus finanziellen Gründen.
Nein, also aus meiner Hochzeitserfahrung als Gast würde ich sagen, es sind meistens die Hochzeiten, wo unfassbar viel Energie auf die Vorbereitung verwendet wird und wo alles perfekt sitzen muss. Und da baut sich teilweise dann über Monate oder auch über ein Jahr, wenn das so richtig klassisch ist, dass du ein Jahr vorher dich verlobst und dann ein Jahr auf die Hochzeit hinarbeitest, baut sich da so ein unglaublicher Druck und so eine Angst vorm Scheitern auf, dass es am Hochzeitsabend, wenn alles einigermaßen gelaufen ist, sich entlädt und erst dann manchmal sein kann, dass sich das entlädt in neuer Beziehung oder in Sex mit einem anderen oder einer anderen. Das habe ich tatsächlich, ich würde sagen, 2,5 Mal habe ich das schon als Gast, wo man sich dahinter so Geschichten erzählte und dann auch relativ schnell die Beziehung zu Ende war, erlebt.
Ich war auch ewig nicht mehr auf einer Hochzeit. Ich werde auch nicht eingeladen. Das ist mal auch, wie klein mein Freundeskreis ist.
Wenn ihr Lust habt, uns beide mal zu einer Hochzeit einzuladen, dann ziehen wir uns einen schönen Anzug an, Olli. Ich hole dich mit dem Oldtimer ab. Wir zwei gehen als Gäste und dann fährt uns hier, wie heißt er noch, mit dem Zwirbelbart, der Baris Ferraris macht. Horst Lichter.
Stimmt.
Holt uns mit dem Oldtimer ab und hat so einen alten Drei-Reiher hat er an, hat eine Melone auf, ist unser Chauffeur. Wir sitzen hinten mit offenem Verdeck. Wir fahren über Überland. Vielleicht kommt noch Stefan Pinnow vom WDR Fernsehen mit vorbei, mit irgendwie dem WDR.
Und dann machen wir Feuershow. Also mit Fackeln und so. Und stellen dann alle.
Und dann kommen wir, dann sind wir so um 10 Uhr, 11 Uhr geladen, kurz bevor die Hochzeitstorte und die Currywurst aus dem Eimer kommt, sind wir dann nochmal als große Überraschung. Hier sind Jan und Olli. Und dann kommen wir rein, aber wir wollen mit dem Oldtimer vorgefahren werden als Party-Highlight und wollen auf Pferden reingeritten kommen. Dass wir zwei auf Pferden, aber in Anzügen, wie so Herr von Eden-Models, in so Herr von Eden-Model-Anzügen, kommen.
Aber mit Zylinderbeine und dann immer
nicht hier. Nicht wie ein schwules Pärchen, sondern wie so Gesellschafter, so ein gesellschaftliches Highlight. Und wir kommen vor der Torte und der Currywurst. Wenn die Party schon so ein bisschen zu kippen droht, weil der Onkel schon irgendwie über die AfD redet und die Braut schon Bock auf Bumsen hat mit irgendwem anders. Und dann kommen wir.
Und weißt du, was wir mitbringen? Die Mitternachtssuppe. Die bringen wir nämlich mit.
Das ist eine super. In unseren Zylindern wird die serviert.
Ja, und die wird nämlich in unserem Zylinder haben wir die.
Nee,
haben
wir oder, die wir, oder die beiden Pferde, auf denen wir reingeritten kommen, die ziehen so eine Gulaschkanone, so eine restaurierte Gulaschkanone aus dem Zweiten Weltkrieg, die ganz liebevoll wieder aufgeforstet wurde, die super schön ist, wo die Chromteile super poliert sind, die gibt's ganz selten noch, so eine alte Wehrmachtsgulaschkanone. Und wir holen dann mit unseren Zylindern die Hochzeitssuppe raus und tun die den Leuten in die Schalen rein. Und das ist unser Ding.
Und dann hauen wir aber ganz schnell wieder ab. Aber was kriegen wir dafür für so einen
Geld,
Auftritt?
Sag mal, Stundenlohn.
Was würdest du nehmen? Hast du Gagenideen?
250 die Stunde.
Euro?
Ja. Pro Person.
Aber es ist mehr als eine Stunde.
Und ich will in einem vernünftigen Hotel schlafen. Mindestens zwei Sterne. Also unter zwei Sterne mache ich es nicht. Und ich will in der nächstgrößeren Stadt, also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir irgendwo in der Nähe von Flensburg auf dem Land eingeladen werden, auf eine Landhochzeit, will ich in Flensburg schlafen. Mindestens. Oder in Kiel.
Willst du nicht? Du möchtest nicht in Flensburg schlafen?
Nee, ich würde mindestens in Flensburg. Also so. Flensburg wäre so die Größe, Stadtgröße, das muss es mindestens sein. Ich will nicht in so einem Dorf Ibis wohnen oder so.
Oldenburg?
Auf jeden Fall.
Oldenburg,
ja, es gibt super Hotels.
Ja, finde ich auch. Ich bin genau das eine Hotel immer gegenüber vom Horst-Janssen-Museum. Da schlafe ich immer.
Ich auch.
Ich wäre auch genau auf dieser Tour heute. Wäre ich, glaube ich, heute. Was ist das für ein Datum? Warte mal kurz.
Heute ist der 22.04.
Oldenburg wäre schon gewesen. Ich würde heute irgendwo spielen, ich weiß nicht.
Gestern hatte mein alter Kollege Jens-Uwe Krause von Bremen 4 hatte Geburtstag. Liebe Grüße.
Heute hat Paulina Roginski Geburtstag.
Liebe Grüße.
Und ich möchte ihr offiziell auch wenn sie das hier nicht hört wahrscheinlich, weil sie ihren eigenen Podcast ganz liebe Grüße aussieht.
Meinst du, dass die Leute, die einen eigenen Podcast hören, wir hören doch auch alle Podcasts, die wichtig sind. Also ich höre eigentlich alle Podcasts, bevor ich auf Sendung gehe, höre ich erstmal alle anderen Podcasts an.
Alle auf Spotify, alle. Die gesamten Charts.
Ich höre die ganzen Charts von unten nach oben und ich fange mir den...
Um dich zu informieren.
Nee, ich fange ganz unten immer an, weil das sind die Underground-Podcasts und die haben natürlich neue, spirituell geile Ideen, die sind noch Indie und dann höre ich mich von unten nach oben. Und das mache ich immer, jede Woche.
Jede Woche?
Alle Podcasts.
Ach, deswegen bist du so schwer zu erreichen. Jedenfalls, Paulina Roginski, keine Ahnung, wie alt du bist, alles Gute zum Geburtstag. Eine tolle Kollegin, die ich vor vielen Jahren kennengelernt habe. Beim ersten Mal hat sie mich angeguckt, weil sie uns gegenüberstanden vor ungefähr 10 Jahren, nach dem Motto, Alter, was ist denn das für ein Wahnsinniger? Weil ich auch gleich mit sehr viel Energie ins MTV Home war, das da haben wir uns kennengelernt. Cool. Aber seitdem muss ich sagen, war Paulina kein anderer Mensch, den ich kennengelernt habe im Medienbusiness, du eingeschlossen, war öfter auf meinen Konzerten privat als Paulina.
Ja.
Und er hat mit mir danach noch eingesoffen und hat da gestanden und war völlig, völlig drin im Konzert. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
Ich war auf zwei Konzerten von dir.
Paulina war bestimmt auf 5, 6.
Auf wie viel von meinen Konzerten 7. warst du denn schon eigentlich?
Ich war einmal bei deinem, als ihr in Berlin wart.
Im Tempodrom
als Gast.
Weil du dann selber aufgetreten bist.
Angeguckt. Ja. Ich würde auch sonst immer, wenn du Stand-up machst, wenn du auf Tour gehst wieder mit Christol, irgendwie in den Anheiz, dann will ich auf alle Fälle da.
Wenn ich Stand-up mache, dann willst du mit mir nichts mehr zu tun haben.
Das wird nichts mehr, oder? Stand-up nochmal? Stand-upper?
Das ist, glaube ich, nicht mein Karriereweg. Ich bin leider zu niederem geboren. Fernsehen.
Ist auch gut. Ja, ich finde Fernsehen, ja, was wollte ich denn gerade zum Thema Fernsehen noch sagen? Ey, ich habe doch neulich über TLC geredet, über den Fußdoktor und mein Leben mit 300 Kilo. Aber was ich vergessen habe zu erwähnen, ist Dr. Pimpelpapa oder wie das heißt. Der Typ, der die Pickel und diese Geschwüre aufdrückt. Das gibt's doch alles gar nicht. Und das, ich weiß, hat mir auch einer geschrieben, Mensch, Olli, das ist doch so ein Nullerfernsehen, das rüber nochmal abzukulten. Ich habe das einfach, in Nullerjahren war ich draußen on the streets, da habe ich dieses alles nicht gesehen. Ich sehe das jetzt, da war ich ein wilder Hund. Da war ich unterwegs. Hab an jeder Ecke irgendwie hingesammelt.
Ich hatte keine Zeit für Dr. Pimpelpopper, Alter.
Genau, da war ich selber Dr. Pimpelpopper, Alter. Da war ich unterwegs die ganze Zeit. Und jedenfalls, das ist alles, und das gibt's drei, manchmal gibt's das so 6 Stunden am Abend, 6 Folgen Dr. Pimpelpopper oder sowas. Das ist so ein ekelhafter.
So, ich mach mir jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, ich mache mir jetzt eine schöne kalte Dr. Pepper auf.
Dr. Pepper ist lecker. Mach ich gerne. Magst du das?
Ja, mag ich gerne. Trinke ich jetzt gleich schön. Dazu esse ich diese leckeren Süßigkeiten. Und zwar so lange, bis mir schlecht wird. Und dann fahre ich beim Kinderheim vorbei und stecke das alles in den Briefkasten. Einzeln. Weil ich das nicht haben möchte.
Jemand, der Trin heißt. Was für ein Name? T-R-I-N-H. Trin. Wird ausgebrochen, wird es Chin. Chin. Achso, Chin aus Osnabrück schreibt, du Jan, ich bin auch wie du großer Fan von den Milchgeistern, aber ich wollte dir mal die Milchkater von Katjes nicht vorenthalten. Schmecken genauso lecker wie die Milchgeister, sind vegetarisch und sogar günstiger als die Milchgeister.
Oh, dankeschön, Trin, für den Tipp. Da werde ich direkt, ich werde morgen einkaufen fahren, werde ich direkt mal gucken, was ich...
Nicht, dass du das Paket jetzt wieder zurückschicken musst, was du gerade bekommen hast von der
anderen Firma. Nein. Wir sind total offen und wir sind nicht kommerziell gebunden. Wir sind völlig offen bei der Wahl unserer Süßigkeiten. Was schmeckt, wird gegessen. Liebe Leute, das war's für heute. Fest und flauschig am Mittwoch. Wir sind morgen wieder für euch da. Wir haben diese Woche noch ein paar Gäste. Vielleicht haben wir morgen oder übermorgen. Ja, wir haben viele Gäste. Vielleicht ja. Viele Gäste. Vielleicht überraschende Gäste, vielleicht tolle Gäste. Sowieso immer tolle Gäste. Seid auch morgen wieder.
Und bitte schickt uns nicht mehr den Spaxpreis. Es ist das, mein E-Mail-Fach läuft durch. Wir können die ganzen Spax nicht. Außerdem kommen wir so ein bisschen vor wie Bildreporter, die immer schreiben, ey Leute, ich habe hier was gesehen. Nicht den Spax. Wir wissen, also ich werde morgen den Spax mal durchgeben mit dir, aber ich habe so viele Spax-Nachrichten, das ist zu viel. Ja. Fällt mir noch ein gerade.
Ja.
Sorry.
Liebe Leute, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Bitte bleibt weiterhin. Oh, Olli, was kommt jetzt?
Liebe Leute, bleibt bitte drinnen. Denn draußen ist der Virus.
Und wir machen Schluss. Bleib zu Hause.
Dicken Kuss.
Das war's. Morgen wieder mit geilen neuen Songs, solchen mega Freestyle-Aktionen und noch viel mehr. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
Willkommen bei Fest und Flauschig. Präsentiert von der Sparkasse. Die Sparkasse. Wir mögen Geld.
Nee. Oh, Pirate, da, wabat. Ne, okay. Tschüss, bis morgen.
Merci, dass es euch gibt. Safe tonight. Trying to make up the calm tomorrow. Tomorrow I'll be gonna save tonight.
Tschüss, bis morgen.